Einen schönen guten Abend. Ich bin Jan Daniel, ich grüße euch. Ich hoffe, ihr seid noch fit. Wer ist noch fit? Super, sehr schön. Das ist eine gute Quote. Ich freue mich, heute hier zu sein und mit euch gemeinsam nachzudenken über einen spannenden Text. Die Begegnung am See Tiberias oder am See Genezareth, wer sich jetzt fragt, Tiberias, Genezareth, welcher denn jetzt von beiden? Es gibt nur einen. Der See Genezareth ist auch der See Tiberias. Die größte Stadt am See Genezareth heißt Tiberias. Deswegen kommt es da zu Doppelungen. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht vom See Genezareth, denn nicht nur Eva hat einige Zeit in Israel gelebt, sondern auch ich, ein halbes Jahr, und habe da mal ein paar Bilder gemacht. Sieht man die schon? Wie ihr seht, eine sehr schöne Landschaft. Ideal zum Urlaub machen. Einfach um euch mal ein paar Impressionen zu geben von diesem wunderschönen Fleck Erde. Wir befinden uns im Christustreff immer noch in der Osterzeit. Und nicht nur im Christustreff, sondern im gesamten Kirchenjahr. Deswegen traue ich mich zu rufen, der Herr ist auferstanden. In den letzten Wochen haben wir uns hier mit Texten befasst, die von der Zeit nach der Auferstehung Jesu von den Toten handeln. Für mich hat sich in den letzten Wochen immer mehr ein Bild ergeben, wie ich diese Texte einordnen kann. Mir ist das Bild der Werbung in den Kopf gekommen. Diese Texte sind für mich wie eine große Werbesendung, wie Werbeszenen, die Menschen heranzoomen. Menschen, die den Tod Jesu miterlebt haben, die Jahre mit diesem zweifelsohne begeisternden Menschen umhergezogen sind, die auch den Tod Jesu miterlebt haben und danach in ein tiefes Loch gefallen sind. Diese Werbung zoomt also Menschen heran, die zweifeln und die trauern. Und zeigt die Verwandlung dieser Menschen zu begeisterten und mutigen Menschen. Normalerweise zappe ich im Fernsehen weg, wenn Werbung kommt. Geht euch wahrscheinlich auch so. Aber die Werbung, die hier berichtet wird, ist kein virtuelles Versprechen von tollen Produkten, sondern echte, ehrliche Begegnung mit Jesus, der Leben verändern kann. Diese Begegnungen haben immer zum Ziel, die Jünger zu überzeugen. Davon zu überzeugen, dass Jesus lebt, dass er wirklich auferstanden ist. Dass es sich lohnt, an ihn zu glauben und das Leben mit ihm zu meistern. Im Rückblick kann man sagen, dass diese Werbung sehr erfolgreich war. Wir blicken auf knapp 2000 Jahre Kirchengeschichte zurück. Die Initialzündung dieser Bewegung finden wir in diesen Geschichten, in denen Jesus um seine Jünger wirbt. Lass uns zurückblicken auf einige Werbehighlights, die wir in den letzten Wochen gemeinsam hier besprochen haben. Szene 1. Jesus spricht Maria an, die ihn auf dem Friedhof gesucht hatte, aber nicht gefunden hat. Maria, sagt er. Und sie erkennt, dass es nicht der Gärtner, sondern der auferstandene Herr ist. Maria sucht Jesus bei den Toten und erkennt ihn nicht bei den Lebendigen. Erst als sie von Jesus persönlich angesprochen wird, ist sie überzeugt, dass Jesus lebt. Szene 2. Den Jüngern, die sie aus Angst im Obergemach verschanzt hatten, spricht Jesus seinen Frieden zu und sendet sie hinaus in die Welt. Die Begegnung mit Jesus verändert sie, löst ihre Angst und setzt sie frei. Szene 3. Der zweifelnde Thomas lässt Jesus seine Wunden berühren und so nacherleben, wie Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Und nun lebt er. Er begreift das Wunder. Szene 4. Den traurigen Jüngern erscheint Jesus auf dem Weg nach Emmaus. Sie erkennen ihn sehr spät und sind dann wie elektrisiert. Ich finde diese Geschichten wahnsinnig faszinierend, weil sie genau das thematisieren, was mich bei Jesus und beim christlichen Glauben fasziniert. Jesus verändert Leben. Und zwar zum Positiven, indem er mich heilt, indem er Freude schenkt, indem er Visionen schenkt. Und das Tolle ist, dass man das nicht nur in der Bibel nachlesen kann, sondern dass es erlebbar ist, dass es heute erlebbar ist. Ich brauche es immer wieder in meinem Leben, dass Gott mich anspricht, dass ich von Gott verändert werde, dass ich heil werde. Es geht heute weiter in dieser Dauerwerbesendung. Sie steht im Johannesevangelium, 21. Kapitel. Ich lese zunächst die Verse 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei anderer seine Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, und die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht mehr fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand unter den Jüngern wagte zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ich finde, die Depression der Jünger ist in diesen Versen mit Händen zu greifen. Einige Jünger haben sich auf den Weg gemacht zum See Genezareth, dem Ort, wo alles begann. Dem Ort, wo alles begann mit Jesus. Hier hatte sich Jesus zu Menschenfischern gemacht. Hier kamen die Jünger auch her. Und hier kommen sie nun auch zurück, nachdem alles vorbei ist. Jesus ist tot. Das größte, erlebnisreichste Kapitel ihres Lebens ist krachend zugeschlagen. Aus und vorbei. Was hält sie noch in Jerusalem, dem Ort der großen Niederlage? Sie wollen heim. Nur noch nach Hause, in Ruhe gelassen werden, ausschlafen. Ich finde diese Reaktion sehr verständlich. Vielleicht brauchen wir das auch manchmal, dieses nach Hause kommen, in gewohnter Umgebung nachdenken, neue Visionen für das Leben finden. Diese Jünger, die hatten alles auf eine Karte gesetzt. Und diese Karte hatte, das wussten sie seit Karfreitag, nicht gestochen. Sie waren baden gegangen. Alles ist vorbei. Das Leben in Jerusalem war sicherlich nur gefährlich. Es war auch zu hektisch, um neue Pläne zu schmieden. Und neue Gedanken waren auch bitter nötig für sie. Sie hatten den Mittelpunkt ihres Lebens dort auf Golgatha am Kreuz hängen und sterben sehen. Sie mussten doch jetzt selber ihr Leben in die Hand nehmen und einen Plan, eine Vision für ihr Leben entwickeln. So auch hier. Die Gruppe der Jünger kommt nach Hause. Die Familien wiedersehen, die sie verlassen hatten, um Jesus nachzufolgen. Vertraute Luft schnuppern. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Simon Petrus, der Menschenfischer, seinem alten Beruf nachgehen will. Er sagt, ich will fischen gehen. Und er meint, irgendetwas müssen wir doch tun. Es muss irgendwie weitergehen. Und mitten in diese Lethargie, diesen emotionalen Standby-Modus, erscheint Jesus. Er geht den Jüngern nach. Er geht seinen Jüngern nach, indem er sie radikal erinnert. Er erinnert sie an ein großes Wunder, das er hier im See Genezareth gewirkt hatte, das Wunder vom großen Fischzug. Wer es nachlesen will, es steht bei Lukas 5. Versetzen wir uns nochmal in die Lage der Jünger. Sie sind resigniert aus Jerusalem abgereist und suchen Halt in ihrem alten sozialen Umfeld. Sie gehen ihren alten Berufen wieder nach und haben somit die Erlebnisse mit Jesus abgehakt. Aus den Menschenfischern sind ganz schnell wieder Fischfischer geworden. Und plötzlich ereignet sich eine Szene, die ihnen wie ein Déjà-vu vorkommen muss. Plötzlich ist da ein fremder Mann. Dieser Mann sagt, werft das Netz zur Rechten aus. Moment. Das hatten wir doch schon mal gehört. Diesen Satz, den kennen wir doch. Genau hier, auf diesem See mit Jesus. Werft das Netz zur Rechten aus. Aber Jesus ist tot. Jesus ist nicht hier. Damals bei dem großen Fischzug. Wir haben damals so viel gefangen, wir konnten die Netze nicht mehr ziehen. Das war ein tolles Wunder. Aber Jesus ist tot. Das kann nicht sein. Wer ist dieser Mann? Egal, lasst uns die Netze zur Rechten auswerfen. Mein Gott, es ist so voll. Es ist der Herr. Vielleicht hat es sich so abgespielt in diesem Boot. Die Jünger erkennen Jesus nicht. Sie sind versunken in ihren Gedanken, in ihrer Trauer, in ihrer Fischerroutine. Erst die direkte Erinnerung in exakt gleicher Umgebung am See Genezareth und der gleichen Situation beim Fischen öffnet ihnen die Augen. Ich glaube, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir einigen uns darauf, dass die Jünger damals ziemlich schwer vom Begriff waren. So balla balla. Sie haben es nicht gerafft. Dann ist die Predigt jetzt vorbei. Oder wir versuchen, diesem schwer vom Begriff sein auf die Schliche zu kommen. Das wir ja nicht nur hier, sondern auch bei den Emmaus-Jüngern festgestellt haben. In dieser Predigt geht es mir um einen Gedanken. Erinnerung. Erinnerung. Was hat Jesus mit den Jüngern gemacht, als er sie so radikal erinnert hat an den großen Fischzug. Jesus hat Erinnerungen reaktiviert und sie ins Heute geholt. Erinnerungen, die ganz weit hinten im Kopf waren, mit denen sie abgeschlossen hatten. Die Jünger waren traumatisiert, sie waren traurig. Durch die Erinnerung an die gemeinsamen Erlebnisse mit Jesus werden auch die wichtigsten Botschaften wieder aktuell und ins Heute geholt. Wir können das bei allen Geschichten sehen, die von den Begegnungen mit dem Auferstandenen berichten. Zum Beispiel der Gruß Friede mit euch, sicherlich der elementarste Gruß Jesu. Der auferstandene Jesus grüßt die verängstigten Jünger und macht ihnen Mut. Denn Emmaus-Jüngern fällt es wie Schuppen von den Augen, als Jesus das Brot bricht. Die Message dahinter ist uns klar. Ich, Jesus, ich habe mich hingegeben für euch. Ich bin gestorben für euch zur Vergebung der Sünden, damit ihr leben könnt. Und in dieser Geschichte? Jesus sagt durch diese Erinnerung, ich habe euch damals zu Menschenfischern gemacht und ihr seid es immer noch. Ihr seid Menschenfischer. Ihr müsst nicht abschließen mit dem Kapitel Jesus. Jetzt geht's los. Ich bin von den Toten auferstanden. Ich bin weiterhin die Vision für euer Leben. Fischt Menschen, nicht Fische. Fischt Menschen, nicht Fische. Jesus will seine Jünger motivieren, seine Botschaft weitergeben. Er will nicht, dass sie das Kapitel Jesus abschließen. Er lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus gibt seinen Jüngern ihre alte Identität wieder, nämlich die des Menschenfischers. Eine Identität, die die Jünger selber abgelegt hatten, als mit Jesus auch ihre Träume begraben wurden. Jesus spricht ihnen ihre alte Identität zu. Ihr seid Menschenfischer und stärkt sie für die neue Aufgabe. Die Zahl der Fische im Netz, 153, enthält auch eine Botschaft. 153 galt zur Zeit der Antike als die anerkannte Zahl der bekannten Fischarten. Das ganze Leben ist in diesem Netz. Und dann stellt Jesus seine Jünger mit einem Grillfrühstück. So wirbt Jesus um seine Menschen. Übrigens ein prima Tipp für alle Hauskreise. Mal ein Grillfrühstück. Warum gibt es was zu essen? Die Jünger sollen dieses Wunder erstmal verdauen. Im wahrsten Sinne des Wortes verdauen. Verdauen, dass Jesus lebt. Verdauen, dass es wieder losgeht. Verdauen, dass Jesus sie ausrüstet. Zu Jesu Ausrüstung gehört scheinbar die Erinnerung. Manchmal müssen wir wie die Jünger erinnert werden. Erinnert an gute Zeiten. Manchmal können wir vielleicht selber Bilder reaktivieren, die wir auf unserer Festplatte gespeichert haben. Ich persönlich glaube, dass wir viele Bilder auf unserer Lebensfestplatte gespeichert haben, die uns fröhlich zeigen. Bilder, die uns ganz fest wissen lassen, dass wir geliebt sind von Gott und auch von Menschen. Bilder, die uns viel, viel positiver zeigen. als wir uns im Moment sehen können. Jesus schafft Verwandlung und Veränderung. Manchmal durch Begegnung mit ihm. Wir haben es schon des Öfteren gehört in diesem Gottesdienst, dass wir an einen Gott glauben, der Veränderung schenkt, der erlebbar ist. Wenn du dich danach sehnst, dass du diesen Gott erleben willst, dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst für dich beten lässt oder dir den Segen zusprechen lässt. Jesus schafft aber auch Veränderung durch Erinnerung. Ich glaube, dass in uns Bilder sind, die freigebuddelt werden können. Welches Bild Jesus von uns hat, zeigt er exemplarisch an dem Jünger, der vorgegeben hatte, ihn nicht zu kennen. Simon Petrus. Ich bin mir sicher, dass Petrus sein Bild in diesen Tagen sicherlich nicht besonders schön fand. Jesus fängt neu an mit Petrus und spricht ihm eine Würde zu. Ich lese ab Vers 15. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Male zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Über diese Stelle sind viele Predigten gehalten worden. Ich möchte einen Gedanken mitnehmen. Ich bin mir sicher, dass Jesus wusste, dass Petrus ihn lieb hat. Jesus kennt uns besser, als wir uns kennen, und er kannte auch Petrus besser, als er sich selber kennt. Jesus wollte aber durch diese Frage, dass Petrus selber spürt, dass nichts mehr zwischen ihm und Jesus steht. Jesus wollte an alte Erinnerungen anknüpfen. Jesus wollte Bilder freibuddeln. Er wollte, dass das Bild, das Petrus von sich selber hat, weggenommen wird und ergänzt wird durch das Bild, das Gott von ihm hat. Vielleicht gelingt uns das heute Abend auch, Erinnerungen freischaufeln. Ich glaube, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht sagst du: Im Grunde geht's mir super. Mir geht's toll. Meine Beziehung zu Gott ist super. Dann ist es wunderbar. Dann glaube ich, dass du gerade Erinnerungen sammelst und dass du eines Tages darauf zurückgreifen kannst. Und vielleicht spürst du, dass deine Beziehung zu Jesus, dein persönliches Glaubensleben früher intensiver war, als es jetzt ist. Bei mir ist es so. Im Laufe der Jahre, die ich jetzt Christ bin, merke ich, dass sich vieles abgenutzt hat. Dass vieles eingeschlafen ist, was vorher noch hellwach war. Ich wünsche mir, dass Jesus mich erinnert an seine Liebe, an seine Stärke, an seine Gnade, an seine Auferstehungskraft. Amen.